Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute wieder mit Simon, der einen schönen gefärbten Bart trägt.
Ja, und hallo Lukas, deiner ist ja quasi magenta, gelb, grün.
Ja, ich habe es nicht so ganz hingekriegt. Ja. Wir wurden ja aufgefordert, unsere Bärte Manicorn-Style zu machen bei Twitter. Schon vor 2-3 Wochen. Jetzt sind wir endlich soweit. In dieser Folge hört ihr uns mit einhornfarbenen Bärten.
Ja, dadurch müsste eigentlich unsere Stimme ein bisschen besser glitzern jetzt.
Ja, ich feel it. Ja. Es ist dieses ganz Besondere. Letztes Mal hatten wir schon Sailor Moon, ne? Diesmal ist wieder Sternstaub dabei. Ne, Einhornstaub.
Wahnsinn, Wahnsinn. Es sind auf jeden Fall Folgen, da ist für alle was dabei. Im Laufe der Offenbart-Cast-Geschichte haben wir von wüsten Beleidigungen bis hin zu glitzernden Einhörnern alles jetzt gehabt.
Ach, so nice,
ja.
Ja, Fülle. Ich find das toll. Also Fülle. Man muss auch einfach die Einhörner, die in der Bibel. Luther 1912, ganz stark. Ich glaube, Psalm 21 ist es, ne? Er rette mich vor den Einhörnern. Ein tolles Gebet. Luther hat Einhörner übersetzt, damals schon 1500 Schnee, weil, in seiner Wortsammlung war das leider drin, ja.
Mensch Luther, ja. Mensch Martin.
Es ist eine besondere Stierart hier.
Könnte man also sagen, dass Luther auch schon einen bunten Bart hatte?
Das ist so ein bisschen wie apropos zusammenhangsloses Ja.
Das finde ich cool.
Forscher haben herausgefunden, dass Luther zum einen ein Bart getragen hat, obwohl er auf keinem Bild mit Bart gedruckt ist, außer auf dem Junker-Jörg-Bild, auf dem er einen Bart trägt, der eher Abraham Lincoln gleicht, als einem Einhorn.
Ich glaube, also als er dann Psalm 21 übersetzt hat, war quasi auf der Wartburg Einhorntag. Ja. Und
Da hat ihn das Twitter-Marketing drauf aufmerksam gemacht, dass gerade wieder eine große Promotion ansteht, dass der Welt-Einhorn-Tag ist. Luther zog gerade noch seine Jogginghose aus, nachdem der Welt-Jogginghosen-Tag gerade am Tag vorher vorbei war.
Ja, du lachst da, ja. Aber das war für alle Beteiligten ganz, ganz toll. Es war auch wunderbar bunt und die Soldaten hatten dann, die Herren Soldaten hatten alle rosane Rüstungen an Magentafarben. Also man weiß es ja nicht, ja. Aber Wissenschaftler haben ja herausgefunden und darauf basieren ja auch unsere Farben. Also sind ja in, jetzt kommt's, Granitschwarz, Granitgrau, ja, Perlweiß und Magenta rumgelaufen. Und zwar dunkler als von der Telekom.
Genau. Ich dachte, der Einhorntag war gesponsert von T-Mobile.
Naja, die sind nicht so weit gekommen. Die hatten keine Glasfaserleitung bis da verlegt, deswegen waren die raus.
Okay, ja. Also, ne, laber Bullshit und bleib fertig. Ach, was für ein starker Einstieg schon wieder, Simon. Also, ich will ja nicht ständig den Puls fühlen, aber boah, also bei mir 60.
Ich sehe schon auch, du hast deine Jacke ausgezogen, die ist richtig warm.
Ja, ich bin heiß.
Aber für alle, die
meine
sich wissen,
Lukas
trägt ja auch immer ein Hemd noch unter seinem T-Shirt.
Nee, heute tragen wir ja beide Anzüge.
Meiner ist ja neon, gelb, grün, vor allem aber auch neonblau.
Ja, genau. Und mein Anzug ist von Adidas, Signature-Version. Ja.
Oh.
Eine Modern Talking Revival-Ausgabe.
Also mit Pailletten, ne? Da.
Alles.
Alles. Und die sind alle in unterschiedlichen Farben in so einem Effektlack. Wenn er sich jetzt dreht.
90s today.
Von jeder Farbe quasi, da muss ich nur einmal drehen.
Das ist eigentlich die Kombination, ne? Also Einhörner sind ja eigentlich das Tier, ja, wenn man so sagen will, das Tier unserer Zeit. Mindestens das Schleichtier unserer Zeit. Und diese Anzüge aus den 90ern, das ergänzt sich eigentlich perfekt. Du bist quasi, wenn du damit rumläufst, in der Disco bist du unsichtbar. Einfach farblich.
Du
glänzt, du bist wie ein Chamäleon.
Und damit quasi im Licht verschwunden.
Ja.
Quasi entrückt aus dem Zustand dieser Seitigkeit, hineingetreten in eine neue Ebene der Realität, musikalischer.
Ja, die verborgene Welt.
Und dann bist du halt im Auenwunderland der Einhörner.
Krass.
Mann.
Jetzt haben wir es entschlüsselt, ja. Ich bin sicher, wenn wir es wieder hören, dann werden wir es nicht mehr verstehen, weil unsere Einsicht gerade so groß ist. Und ich habe den Eindruck, das passiert, wenn man kifft. Ne?
Na.
Fehlt mir leider die Erfahrung.
Wer Ohren hat, der höre, Lukas.
Wer Ohren hat, zu hören, der höre.
Ja, bitte.
Wer Augen hat, zu sehen, der sehe.
Ja.
Wir sind die Einhörner, die Einhornbartträger, die durchs Bild laufen, während alle Welt tanzt und keiner sieht uns.
Und ich finde, da bleibt eigentlich nur noch eine Sache. Ich hätte gerne heute eine Feige zu essen, Lukas. Schöne, saftige Feige. Was hast du denn anzubieten heute?
Passt farblich auch.
Ja.
Reife Feigen?
Ja.
Ja, da sind wir doch bei Markus 13, die Verse 28 bis 32. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.
Ganz klar, Chefsache.
Ja, schön, gut. Vielen Dank für den Kommentar.
Dann können wir jetzt zum Ende übergehen.
Du hast irgendwie, ich glaube, wir machen zu lange Endzeit schon. Ne? Also die letzten Folgen, immer wenn es Richtung Ende des Textes geht, bist du auch schon bei der Endzeit und die Folge ist vorbei bei dir.
Ja. Naja, es ist halt das Ende.
Hältst du das nicht mehr aus, ne?
Nee, sind ganz hibbelig.
Wann kommt jetzt das Ende? Wann ist denn endlich da? Gar nicht mehr. Ich muss pissen. Oh Mann, Leute, ey, das nimmt Endzeitform an hier, echt. Das ist wirklich der Untergang nicht des Abendlandes, sondern von Sonne und Mond. Das war das Thema letzter Woche, ja, dass Jesus quasi das Thema die Welt geht unter zu Ende gebracht hat und gesagt hat, nach dem großen Bedrängnis kommt noch das Ende der Schöpfung sozusagen. Alles wird wieder zusammengepackt in seine Boxen und dann wird der Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit und es wird sich damit bestätigen, was Jesaja und Daniel angekündigt haben. Dann kommen die Engel und alles wird zusammengeholt, alle Auserwählten von hier und da. Und die Engel viel zu tun. So, und jetzt legt Jesus weiter. Und setzt nochmal neu ein und invertierte Satzstellung. Ja, nicht lernt ein Gleichnis am Feigenbaum, sondern an dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Und also Feigenbaum. Ja, er fängt an den Satz und alle denken so, was will er denn jetzt?
Genau, aber dann fiel ihnen ein, dass er Jesus vor 2 Tagen oder 3 Tagen einen Feigenbaum getötet hat.
Genau, da haben sie wahrscheinlich sofort dran gedacht.
Ja.
Damn it!
Der tote Feigenbaum, ne?
Ja, also wie war das noch? Jesus war mit den Jüngern mal wieder auf dem Weg in den Tempel, kurz bevor er ausgerastet ist und die Händler rausgeschmissen hat.
Genau, ne? Der hatte krass Hunger. Und ist ja Sommeranfang, ja, der Feigenbaum hat schon Blätter, aber noch keine Feigen. Und das halt Jesus fällt halt dann ein, ja, da muss er halt sterben.
Ja. Ja.
Und daran erinnern sich die Boys. So.
Markus 11, ne?
Ja, ja, kann sein. Und der Baum trägt jetzt zwar keine Feigen mehr, aber gemeinhin, meint er, gemein, ja, ist es ja so, der Sommer steht an. Und weil ihr das ja erkennt, also weil ihr das schon wisst, es ist jetzt zwar noch nicht heiß, aber es wird heiß werden, weil ihr sehen könnt, dass es heiß wird. So ist es dann mit dem Ende der Welt, ja. Ihr werdet das sehen. Es ist noch nicht begonnen. Noch nicht direkt, aber ihr könnt schon erkennen, dass es beginnt, wie an so einem Feigenbaum. Ja, wie sieht es aus? Alles dunkel, Sterne fallen vom Himmel.
Ja, wenn das passiert, dann, dass er nah vor der Tür ist, ne? Das bezieht sich wohl auf den Menschensohn, der jetzt auf einmal nicht nur mit Halo Nado vom Himmel kommt, sondern sogar vor die Tür, ja.
Ja, das ist quasi, muss man sich so vorstellen, bist du so ein schönes hölzernes Treppenhaus, komplett knarzt richtig, ja. Du hast so eine Tür mit so einem Milchglasfenster drin und du hörst die Stufen so klock, klock und es schallt im Treppenhaus, weil es so wirklich verdammt groß ist. Klock. Klock. Und dann bewegt sich so eine Schattengestalt vor dem Milchglasfenster mit langem Haar, groß, blond, stark, das ist der Pizzabote. Und danach kommt Jesus. Klingelt an der Tür und sagt, guten Tag, das Ende ist da. Das ist soweit, so reden wir ja schon seit etlichen Folgen, habe ich den Eindruck davon.
Ja, Okay, also er hat ja diesen Feigenbaum da verflucht, weil der nicht funktioniert hat, ne? Beziehungsweise eigentlich, weil der Feigenbaum gerade nichts zu essen hatte und Jesus aber was zu essen haben wollte, obwohl es nicht die Zeit für Feigen war. Ja, also es war eigentlich gerade gar nicht kurz vor Sommer, als Jesus die Aktion gemacht hat.
Ja.
So. Und jetzt sagt er, normalerweise müsstet ihr es ja eigentlich daran erkennen können.
Wenn ich nicht gerade alle Feigenbäume getötet hätte.
Ja, aber guck mal, das Ding ist doch, die sind doch hier, wo sind die denn gerade? Sie sind unterwegs gewesen, ja, als aus dem Tempel. Und dann haben sie sich auf den Ölberg gesetzt, gegenüber dem Tempel. Ja, sie sind gerade an diesem Feigenbaum wieder vorbeigelatscht. Ja, und an dem Feigenbaum aber erlernt ein Gleichnis. Also Leute, ja, das ist erstmal so cool. Jesus greift Dinge, die man sehen kann, raus. Ja, wenn Jesus predigt, um mal wieder auf eins unserer Themen zurückzukommen, ja, die uns alltagsmäßig bewegen. Wenn Jesus predigt, dann latscht er irgendwo lang, sieht was und sagt, hier, pass mal auf, das ist ein gutes Gleichnis. Und er sagt auch Gleichnis, ne? So, also er erzählt dir jetzt nicht irgendwas über Feigen, ne? Er macht jetzt nicht die Aktion der Aufklärungspredigt, mit dem Motto, von der Gefahr von Blitz getroffen zu werden an Pfingsten oder so, sondern er nimmt das Ding und preacht darüber. Ja, wahrscheinlich gab es auch Leute, die waren davon genervt, ja. Oh, muss der denn alles spiritualisieren? Jetzt kommt er schon wieder mit so einem scheiß Feigenbaum an. Was will der denn? Kann es sein, dass die Leute von Jesus auch genervt waren, weil er halt über jeden Scheiß gepredigt hat?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der ihn irgendwann doch mal ans Kreuz nagelt.
Oh, zumindest auf Kreuz gelegt hat. Deswegen.
Ja, naja, du weißt schon, was ich meine.
Jesus, stell dir vor, Jesus nimmt das Brot in die Hand beim Essen und sagt, apropos Brot. Und alle schon so, wir haben Hunger, ey,
das
scheiße.
Ist mein Leid.
Ich meine, also, wenn Matthias das Brot bricht, dann dauert das schon ewig, weil er immer große Gebete macht. Ja, aber Jesus nimmt das Brot in die Hand und predigt 3 Tage, so eine Scheiße. Und am Schluss ist nicht mal genug Brot für alle da. Aber was soll das? Und ich muss ja auch verwirrend sein für die Jünger. Ja, jetzt hat er gerade diesen Feigenbaum verflucht, ja, weil der keine Früchte hat, obwohl die Zeit gar nicht war. Und jetzt sagt er, ja, nehmt den mal als Beispiel. Ja, so wie das mit dem Feigenbaum ist, so werdet ihr es dann auch wissen. Ja? Also, sagt er nicht eigentlich in gewisser Weise auch ironisch, Leute, ganz ehrlich, wenn man Feigen braucht, ja, dann muss der Baum blühen, sonst ist er fehl am Platz. Was will ich mit einem Feigenbaum, der nicht blüht? Und gleichzeitig blüht er nur zu einer bestimmten Zeit. Heißt das nicht eigentlich, das bringt überhaupt nichts, ja? Also ich meine, der Feigenbaum ist doch völlig nutzlos. Jetzt geht der Menschensohn am Feigenbaum vorbei und killt ihn. Und Jesus sagt, wenn seine Zweige saftig werden, Blätter treiben, ja, dann ist er nahe vor der Tür.
Ja. Es ist schon ein bisschen bitter.
Sorry,
aber was ich ganz toll finde, also an dieser Stelle, abgesehen davon, dass er sagt, nach dem Pizzaboten bin ich da, ist, dass er ja sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Jetzt gibt es ja verschiedene Überlegungen, was er denn damit gesagt haben könnte. Da
überlege
gibt es
doch mal.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel die Interpretation, dass man sagt, naja, also hier, ne, und diese Generation, dann kommt Jesus, dann komme ich wieder, was ja de facto Bullshit ist, weil ist ja nicht so passiert, ja, offensichtlich. Aber was halt viel wahrscheinlicher ist, was er gemeint hat, dass er die Menschheit meint. Was ich ganz toll finde mit diesem Begriff, ist, dass er halt sagt, ey, die ganze Nummer hier wird so richtig, richtig krass krachen. Das wird so richtig bamsen, so, ne? So alle Actionfilme zusammen, ja. Die Bugs aus Starship Troopers zusammen mit den Borgs aus Star Trek und dann kommen noch, weiß ich nicht, die Wookie aus Star Trek, Wars. Und feiern eine Riesenparty, es knallt, alle sind besoffen und es ist irre, aber am Ende steht die Menschheit noch. Und das ist insofern ganz toll, weil er ja damit schon sagt, er rottet die Menschen halt nicht per se aus. Egal wie kacke es wird. Und dann gibt es ja dann, also da finde ich halt nämlich diese Überlegung, dass Hase und Fuchs sich dann am Ende die Hand reichen, wenn das Wunderland da ist und die Einhörner über die Wiese springen. Das ist halt Bullshit. Ja? Sagt er jetzt am Ende auch, also wenn man so überlegt, so die Einhörner, das ist schon alles schön. Aber im Zweifel reiten wir auf denen und haben rosa Fingernägel, die glitzern. Aber wir bleiben auf jeden Fall alle noch hier. So. Und damit hält Gott sein Versprechen, dass er die Menschheit nicht auslöscht.
Ja. Ja.
Also
ist das Problem
aus
ja mal rein exegetisch, Simon.
Ja, bitte.
Ist das Problem ja nun, dass dieses Wort Genai hier fast immer Generation bedeutet. Und zwar im Singular eigentlich die Generation. Und bei Markus ist dieses Geschlecht, ja, oder diese Generation, wird unterschiedlich übersetzt an verschiedenen Stellen, immer eigentlich eher, also Jesus benutzt es eigentlich zum Fluchen zum Beispiel, ja, also dieses ungläubige Geschlecht, ja, diese ungläubige Generation. Und damit spricht er insbesondere die Führer des jüdischen Volkes an. So, wenn er jetzt sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, dann hast du einfach, du hast eigentlich keinen Beleg für eine Stelle, an der Jesus, auch wenn es möglich ist, das so zu übersetzen, in der Jesus bei Markus dieses Wort im Sinne von, ja, Geschlecht, Art, Rasse und dann sozusagen pars pro toto, also als Teil, das für alles steht, für die Menschheit sozusagen verwendet. Wenn man aber diesen, also ne, ich finde deine Interpretation deswegen nicht völlig obsolet, aber sie ist halt nicht so wahrscheinlich, so. Behaupte ich jetzt einfach mal in dem Kontext. Aber ich behaupte, man kann es trotzdem in einer ähnlichen Weise verstehen. Denn Jesus sagt, also kannst du mir folgen soweit?
Ja, ja, ich höre genau. Dir zu, ich Jesus bin noch voll
sagt,
da.
Ja, du guckst interessiert.
Ja, ich denke nach.
Du guckst zwischen deinen schillernden Haaren durch. Ach, geile Augenbrauen übrigens. Sind das kleine Sternchen da? Sternchen-Applikation. Geil, die kriegst du nie wieder raus. Okay, also dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und dann heißt es, Himmel und Erde werden vergehen. Damit ist man oben bei dem, was eben gerade beschrieben worden ist in der letzten Folge. Die werden vergehen. Was aber nicht vergehen wird, bis das alles geschieht, ist dieses Geschlecht. Ja, selbst wenn die Welt untergeht, irgendwie bleiben diese Menschen erhalten. Was auch immer das bedeutet. So, nicht nur 144.000, ja. So, und meine Worte aber werden nicht vergehen. Das heißt, zwei Sachen werden nicht vergehen. Die Worte ohne Bedingung, ja, die werden nicht vergehen. Nicht bis irgendwas passiert, sondern nicht, absolut. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Es ist also die Möglichkeit, dass dieses Geschlecht eines Tages vergehen wird. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich als Ankündigung, ja? Und man sich fragt, hä, wieso meinte Jesus eigentlich, dass das alles zur Lebzeit dieser Leute passieren wird? Und ups, ist nicht passiert. Und ja, 2. Petrusbrief, 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, denken darüber nach, oh, irgendwie ist das nicht passiert und jetzt müssen wir nochmal nachträglich rechtfertigen, dass es alles schon seine Richtigkeit damit hat und so weiter. Dann ist man auf so einem Pfad, der diesen ganzen Texten sehr viel, ja, Mauschelei und Menschelei unterstellt. Wenn man diesen Pfad aber nicht einschlagen möchte, dann findet man hier einen Text, in dem eine Perspektive aufgemacht wird, die sagt, wie auch immer die Menschen erhalten sind bis zu diesem Zeitpunkt, ob es sowas gibt wie ein Sheol, ein Totenreich, eine Phase, in der die Menschen aufs Gericht warten, in der vielleicht auch nur eine Millisekunde vergeht in der Weltzeit und auf einmal haben sie die Zeit übersprungen, die anderen Menschen auf der Erde noch gelebt haben, was auch immer da man sich vorstellt. In irgendeiner Weise werden die Menschen erhalten und selbst wenn der Himmel und die Erde vergehen, werden diese Menschen da sein zum Tag des Gerichtes. Dann hatte man so eine Perspektive, die was Ähnliches sagt wie das, was du aufgemacht hast. Ja, auch wenn es sich nur auf diese Generation bezieht. Dass es quasi eine Zusage ist, die Leute werden das alle miterleben, die hier sind. Und das ist keine Heilsansage. Ja, das ist keine Beruhigung, Leute, safe. Sondern das ist die Ansage, das, was bei Jesaja steht, dass ihr euch alle verantworten müsst vor Gott. Ja, und dass er Gericht halten wird. Und dass ein Mann so kostbar sein wird wie 1000 Unzen Gold oder sowas, weil die Leute so auf die Waage gestellt werden und so selten es geworden ist, dass jemand gerettet werden kann sozusagen. So war es in der letzten Folge aus Jesaja 13 und 34. So wird es tatsächlich sein und die Leute werden vor dem Richterstuhl landen. Sehr langer Monolog.
Ja, nee, aber mir fällt dann, ich musste gerade drüber nachdenken, dass das ja eine dieser besonderen Stellen aus Markus Evangelium ist, die wir eins zu eins genauso im Matthäus Evangelium finden, nur dass Matthäus, der Autor des Matthäus Evangeliums, sich die Mühe macht, um den Text zu erweitern.
Hau raus.
Also stellt euch vor, ne, Jesus redet von dem Feigenbaumgleichnis, die saftigen Zweigeblätter und so weiter und der Sommer. Und dieser ganze Text, den wir heute gerade vorgelesen haben, und er führt dann weiter fort, nachdem er sagt, keiner allein außer der Vater weiß, wann das Ende ist. Dann sagt das Matthäus-Evangelium hier, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen und tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Ne? Soweit würde ich sagen, ungefähr das, was wir, es knallt und die Bugs aus Starship Troopers mit den Wookie. So, genau. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden malen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Und darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag der Herr kommt und so weiter und so weiter. Ja, wir sind uns halt total einig. Die Menschheit bleibt so bestehen. Aber es ist halt so ein Gerichtsding.
Ja.
Ja, ist irgendwie krass, weil auch an der Stelle, es ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Ich könnte mir vorstellen, die meisten, die sich jetzt mit der Bibel oder mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, werden sagen, das ist jetzt auch nicht neuert. Was ist denn daran eigentlich interessant? Ich finde daran interessant ist, dass ich glaube, man immer wieder mal vergisst, das soll ja die Realität abbilden. Und die Frage ist immer so ein bisschen, wie findet das statt? Und zumindest ist es ja für uns Menschen, wenn wir jetzt zumindest nicht glauben, dass die Endzeit jetzt gerade morgen früh passiert, ist es ja für uns trotzdem insofern relevant, weil wir ja trotzdem irgendwie dabei sein werden. Hm. Ja. Ne? Die Idee ist ja, wir werden irgendwann mal sterben, ja, es endet leider so, früher oder später, aber wir werden ja dann irgendwie bei diesem Gericht auch wieder dabei sein. Wie auch immer das so sein wird, wissen wir nicht. Sind wir dann, das ist ja die Frage, werden wir dann nochmal bewertet? Sind wir dann schon bewertet? Hm. Weil der Markus-Evangelium-Autor sagt ja, haben wir in der letzten Folge besprochen, dass die Leute, die Auserwählten von allen Enden der Welt dazukommen. Sind wir dann auch gemeint? Ja, sind wir es nicht?
Das Ganze ist ja deswegen erstmal relevant, auch weil Jesus es so krass rahmt. Wahrlich, ich sage euch, Amen, Legohymin, ja, passt auf, zentral. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Er zieht die Daumenschraube an und sagt, Leute, ihr kommt hier nicht weg. Und er ist der Typ, der wenige Stunden später gekreuzigt wird. Ja, er geht drauf und die Leute denken, sie haben ihn besiegt. Sie sind ihn losgeworden. Und er sagt, ihr kommt hier nicht weg. Gibt kein Ausweichen. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Die Erde wird untergehen und ich werde wiederkommen. Pass mal auf. Also krasse Drohung. So. Und Himmel und Erde werden vergehen. Das, was die Leute, so ein bisschen wie in diesem Gleichnis von den Weinbergbesitzern, ne? Vom Anfang des Kapitels, Kapitel 12. Ne? Was die Leute denken, ja okay, wir bringen jetzt den Sohn des Weinbergbesitzers um. Ja? Und dann besitzen wir den Weinberg. Ist zu kurz gedacht. Ja, wir werden Jesus los, der uns verurteilt. Und dann besitzen wir Himmel und Erde. Ja, sorry, Himmel und Erde werden vergehen. Also das, was wir durchaus einfach aus unserer Alltagserfahrung, auch wir, ja, für normal halten, dass wir leben, gut oder schlecht, gesund oder krank, aber dass wir Himmel und Erde haben, dass wir daran fliegen können, inzwischen sogar, dass wir auf der Erde wandeln können, das ist zeitlich begrenzt. Und Binsenweisheit, ja, aber Jesus macht das stark und sagt, Leute, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das geschieht und Himmel und Erde werden vergehen. Ich glaube, er muss das deswegen betonen, weil es für uns so selbstverständlich ist, dass Himmel und Erde nicht vergehen. Ja, weil uns der Himmel nicht auf den Kopf fallen wird. Und weil wir uns inzwischen super darüber lustig machen können und Asterix-Filme darüber drehen. Ja, fällt der Himmel auf den Kopf. Ja, natürlich passiert das nicht, aber es hat ein Ende. So, und dem stellt Jesus gegenüber, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und wenn du das nicht nur als christliche Phrasen irgendwie so nimmst, als Bibelgelaber, sondern in seiner ganzen Dramatik, dann macht Jesus hier einfach klar, es geht hier um eine Wirklichkeit, die nicht nur Gleichnis ist, es geht um die wirkliche Wirklichkeit. Das Gleichnis ist das vom Feigenbaum, aber jetzt geht es darum, dass die Welt und das Leben ein Ende haben, aber meine Worte nicht. Und das, was ich jetzt sage, dass ich sage, dass es so sein wird, das ist ein Wort, das selbst dieses Ende überdauern wird. Und das ist in diesem Zusammenhang, mit diesem Geschlecht, diesem Begriff, den er sonst verwendet für das verderbte Geschlecht, ja, für das böse handelnde Leute, das ist so eine krasse Gerichtsaussage, so eine krasse Verdammung der Leute, das soll ihnen sagen, ihr glaubt noch, dass ihr irgendwie weiterlebt, aber es gibt das Ende. Und Gott wird kommen und er wird allen den Kopf waschen, beziehungsweise er wird aller Welt das Maul stopfen, wie es an anderer Stelle in der Schrift heißt. So. Also er zieht richtig die Schrauben an.
Naja, also alles hat ein Ende, ne? Also es ist halt schon so, dass vielleicht nicht die unmittelbare Aussage ist, aber auch unser Leben, so wie wir es kennen, wird ja auch enden. Also was wäre das Beispiel? Das Römische Reich hat geendet und unsere westliche Welt wird halt auch enden. So, ja. Wir finden das ja alles ziemlich geil, würde ich sagen. Ganz viele Leute finden das ziemlich toll, sonst würden wir so nicht leben. Und auch das wird ein Ende haben. Und das finde ich insofern relevant, weil mir dabei immer wieder klar wird, dass wenn man also in die Zukunft guckt, sollte man nicht alles für so selbstverständlich nehmen. So. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wie kann ich eigentlich Teil einer Welt danach sein zum Beispiel. Nee. Das ist im Wesentlichen, was mir immer so durch den Kopf kommt. Aber ich stelle immer wieder fest, es ist furchtbar abstrakt und ich kann kaum dahinter denken. Und ich habe den Eindruck, mir ist komische Gedanken produzieren sehr wichtig und ich habe da Spaß dran, aber das ist etwas, was ich nicht kann. Ja. Mir fällt dazu eigentlich was anderes ein, was ich gerne mal besprechen würde, aber ich weiß nicht, ob das hier reinpasst.
Ja,
aber ich mach's hold jetzt einfach. Thought.
Warte kurz. Also ein Kumpel von mir hat mal, als wir jung waren, bin letztens 30 geworden. Das Ende der Welt ist nahe, Leute. I can tell you. Aber rein mathematisch, nicht körperlich, persönlich. Der hat damals mal auf alles so einen albernen Post-it draufgeklebt, wo drauf stand, nicht für die Ewigkeit. Und aber war für ihn cool, weil er festgestellt hat, hey, das ist wirklich, dass die ganzen Sachen, die für mich so zentral sind, dass die machen irgendwie zu Hause aus und so, werde ich irgendwann hinter mir lassen. Und sowas kann ja auch eine Übung sein, ne? Weißt du, wenn du es einfach in deinen Alltag ein bisschen integrieren willst, in so einer Form. Ich muss auch denken an Lukas 12, da gibt es ja ein Gleichnis, dass das super illustriert, ne, von dem reichen Typen, der Korn sammelt und dann sagt, ach krass, ich alter Kapitalist, ja, ich habe nicht mehr genug Platz, um noch mehr Früchte zu sammeln. Ach, ich reiß die Scheunen ab, baue noch größere und dann sage ich, ey, jetzt reicht's aber liebe Seele, du hast großen Vorrat für viele Jahre. Und Gott sagt, diese Nacht noch wirst du sterben. Ja, Pech gehabt, Alter. Sammel dir Schätze im Himmel und nicht auf der Erde. Geht in diese Richtung, ne? So, und ich fände es eben interessant, dass Jesus das so betont, die Endlichkeit von allem Menschlichen. Und zwar nicht nur von dem, was wir auf der Erde planen, sondern auch noch von dem, was darauf hinauskommt. Also es gibt ein Ende nach dem Ende, an dem alles in die Waagschale geworfen wird. Also, ne, er macht das so klar, weil es eben so alltagsfremd ist für uns. Selbst für die Menschen in der Zeit, in der Tod Gewohnheit ist.
Und trotzdem. Und
jetzt kommt deine Story.
Naja, warte, während du gesprochen hast, sind mir noch mehr Stories eingefallen. Nice. Du inspirierst mich halt krass, Lukas.
Ja, das liegt an meinem Einhornbart.
Ja, ich sag's dir, der glitzert mich an. Jedenfalls denke ich, also wen haut denn das um? Also das ist für mich so ein bisschen, diese Nachricht, also sie war für mich schon nicht neu, da war ich noch nicht mal Christ. So,
weiß ich, also ein Ende hat.
Das alles ein Ende hat so. Ich war mit 4, lag ich eines Tages im Bett. Meine Eltern bringen mich zu Bett und ich starre an die Decke, weil es ist halt irgendwie viel zu früh, ja. Und man liegt dann da, wenn man artig ist und spielt heimlich, wenn man es nicht ist. aber man ist eigentlich, Bullshit, ey. Super, wenn man mit 4 heimlich noch spielen kann, dann. Und da hatte ich die Todeserkenntnis. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt so sagt, klingt es irgendwie komisch, aber du verstehst, was ich meine, ne?
Ja, mit 19. Ich bin ein bisschen in der Entwicklung hinterher.
Mit 19, Lukas?
Ich lag auch im Bett.
Ja. Mit 19 hattest du die Todeserkenntnis?
Ja, weiß nicht, vorher hat man die ja auch irgendwie, aber das ist der Moment, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich Herzrasen bekommen habe und gedacht habe, scheiße, das geht alles den Bach runter. Den erinnere ich da sehr genau.
Okay. Also, ich hatte sie mit 4.
Ich glaube, keiner erinnert sich daran, was er mit 4 gemacht hat.
Aber du, ich kann mich auch erinnern, wie meine Mutter mir die Windeln wechselt. Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist. Also, jedenfalls sitze ich dann, also liege dann so da und fange an zu weinen, weil das ein ziemlich blöder Scheiß ist, so ist klar, die Klarheit darüber. Und mein Vater kommt rein. Mein großer Bruder, wir hatten uns da zusammen damals noch ein Zimmer und der, glaube ich, völlig abgefuckt von dem kleinen heulenden Bruder und geht sozusagen ins Wohnzimmer und sagt, Papa, der Simon, der kommt nicht klar. So, jedenfalls kommt Papa also rein und ich erzähle ihm die Kiste. Und er geht darauf ein und sagt, hey, ja, so ist es. das wird, also ja, du wirst irgendwann mal sterben und ich auch, aber das ist noch unglaublich lange hin. So, und du hast aber dazwischen noch so viel Zeit, etwas Wunderbares zu erleben, und wir wissen nicht, was danach ist. Wir glauben eigentlich, also ich glaube, damals hat er sogar wirklich gesagt, dass er nicht glaubt, dass das Ende ist.
Hm.
Na, so wie bei uns nach das Ende beim Podcast noch wir weiterreden.
Stark. Simon, you preach it. So wie Jesus. Du läufst vorbei am Ende und du bringst es rein. Geil.
Ja. Okay. Endet das halt nicht. So. Ja. Und für mich ist das halt überhaupt keine neue Erkenntnis. Für mich begleitet die Tatsache, dass ich sterben werde, mein ganzes Leben lang. Und finde auch, dass die Tatsache, dass die Menschheit untergeht, vielleicht eines Tages und es endet, auch nicht so schwierig. Ich meine, das Römische Reich, das geht alles zu Ende so, weißt du? Irgendwie, wenn du deinen ersten toten Igel auf der Straße gesehen hast und der wird von Maden zerfressen. Ich finde, das ist irgendwie super natürlich, und jetzt lese ich das in der Bibel, das habe ich dann irgendwie mit 22 gemacht, und das Problem ist an dieser ganzen Stelle, ja, wir arbeiten uns hier durch die Folgen, und ja, ich werde ja nicht müde, immer wieder zu sagen, who cares, ja, weil ich überhaupt nicht verwundert bin darüber, und natürlich, ja, wenn die Erde untergeht, dann muss es ja knallen, also wie soll das sonst gehen, ich meine, es kann ja nicht in einer ollen Pestilenz enden und dann war es das so, sondern es muss ja richtig knallen. So.
Ja, genau. Nur der Kontext ist halt für die Leute, Jesus droht denen, die im Moment die Bosses sind und für die alles immer so weitergehen könnte. Weißt du? Denen droht er. In diesem Fall ohne ihre Gegenwart, ja, sondern nur vor den Augen seiner staunenden Jünger, der vier Auserwählten, die keine Ahnung haben, was das alles soll. Und der kleine Wanderprediger aus dem Kuhdorf in Galiläa, ja, der Bukur Laberkopf. Er sagt, meine Worte werden dann bestanden haben, wenn dieses Ende eintrifft, von dem ihr alle wisst. So. Und dann kommt Gericht. Dann sagt Gott, wer hopp oder top ist. Das, finde ich, ist hier so diese Schlusslinie, dass er so stark macht.
Die Zivilisation wird enden. So.
Ja,
so
demnächst, aber demnächst hat er seine Niederlage. Weißt du, er stirbt halt am Kreuz wie der übelste Verbrecher. Ja? Und vorher sagt er, ich laber keinen Bullshit und die wirkliche Sache wird noch erst ans Licht kommen. Weißt du, das ist eigentlich fast so ein bisschen armselig. Ja? Aber hier, ich werde Recht behalten. Ja? So klingt es, wenn man Jesus nicht als den krassen Messias sieht, der eines Tages wiederkommt, sondern hier noch vorher, der vor vier Dorftrotteln auf einem Berg außerhalb der Hauptstadt sagt, aber pass mal auf, der Tempel bricht zusammen und ich komme wieder mit den Wolken.
Wenn du das so sagst, klingt das ganz schön hardcore. Da bin ich ja fast so fromm, um dir einfach zuzustimmen. Das tut mir ja schon fast weh.
Ich will dich ein bisschen herausfordern.
Ja, aber so viel werden die Menschen in der Zeit von vergangenen Reichen nicht wissen, so, weil Geschichtsschreibung in der Dimension so nicht existiert hat. Gibt ein paar Bücher über Vergangenheit, aber da wird man nicht so viel gelesen haben. Wird schon ein paar Leute geben, die wissen, ja, hier die Babyloner und die Ägypter und so, was da mal alles gewesen sei. Aber im Kern, so der Untergang von Reichen, das ist man, glaube ich, nicht gewohnt in der Zeit.
Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sind ja krass im Erzählen, ja. Also die werden sich die Storys von solchen Sachen erzählt haben. Und gerade im Bereich der jüdischen Literatur, also ne, die weiße Seite zwischen den Testamenten, ja, die ganze apokalyptische Literatur, die basiert ja eben auf solchen Auseinandersetzungen. Und Israel als oder Palästina als Durchzugsland, wo die Ägypter durchmarschiert sind, die Babylonier, die Assyrer, die Perser, alle durch, zack, zack, Nord, Süd, Nord, Süd, ständig Israel, wer weiß, wann das mal existiert hat, ja, die ganze Zeit waren das Außenposten der Ägypter und Satelliten und Vasallenstaaten der Nordmächte hin und her, da passierte so viel, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute das Thema, Reiche stehen auf und fallen, richtig im Blut hatten.
Echt, das ist so, also ich habe da, aber zum Beispiel, es wird ja nicht von dem unmittelbaren vergangenen Reich, wird ja eigentlich nie richtig gesprochen, von, also wenn das überhaupt so war, das Alexandrinische Reich, so, das ist ja relativ kurz vorher. Was haben wir jetzt im Jahr 70, ja, wenn man das so liest, das sind dann knapp 200 Jahre ist das her. Also das letzte große Reich, was dann verpufft ist und in kleine Winzreiche zerfallen und dann kamen die Römer und so, aber das, weiß ich nicht, darüber redet ja auch keiner.
Ja, gut,
oder war das so unbedeutend für die alle?
Also ich meine schon, allein das Alte Testament ist doch die Story von vergehenden Reichen. so.
Aber inwiefern ist es die Story von vergehenen Reichen? Ich bin mir nicht so sicher, Lukas. Ich meine, es ist so die Story vor allem von vergehenen Königinnen und Herrschern. Aber diese, die, also ja, Babylon und so, aber dieser Zerfall, dieses danach ist nichts mehr da. Ist das schon mal, also ich bin vielleicht auch einfach jetzt gerade wirklich unsicher historisch, aber ist das schon mal so passiert in der Dimension, wie wir uns das heute vorstellen?
Na, also zumindest erzählt ja das Alte Testament schon die Story vom israelischen Nord- und Südreich und erzählt so ausführlich, dass jeder Israelit das in seiner Jugend kennengelernt haben muss, davon, dass Gott immer wieder sagt, Leute, 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 Warnung, 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 demnächst seid ihr platt und dann wird als erstes das Nordreich von Israel erobert. So, das fällt und wird zerstört und es gibt Drohungen und Drohungen und Drohungen und dann fällt auch Juda. Und dann sind sie nach Babylon verschleppt, das Reich ist tot. Also weißt du, dieses Ding, das Reiche vergehen und die Leute keine Zukunft mehr haben, das ist ja auch kein Wunder, dass in diesen Zeiten auch diese ganze apokalyptische Literatur, auf die sich Jesus hier bezieht, entsteht.
Ja, und dann haben wir irgendwie das Buch Daniel und das ist irgendwie dann auch nicht so scheiße. Ich bin irgendwie so hin und her gerissen, Lukas. Ich kann da mich nicht so richtig drauf einlassen.
Ja, ich verstehe.
Mir fallen einfach spontan so viele weiterführende Geschichten ein, die mir immer wieder beschreiben, es geht halt nicht zu Ende. Ja. Vielleicht bin ich da auch einfach zu akademisch.
Ja, naja gut, aber guck mal, dann haben wir doch noch einen schönen praktischen Vers 32 am Schluss. Ja, von dem Tage aber oder der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also einmal die große Bash-Keule für alle Berechner, die es ausrechnen, wann Gott kommt mit seinem Menschensohn und alles platt macht. Ja, Jesus redet die ganze Zeit davon. Passt mal auf, ja. Wenn das und das eintritt, dann kommt das Ende. Denn es ist wie beim Feigenbaum, ja, wenn der Sommer kommt, zeigt er euch das schon an. Und wenn die Sterne vom Himmel fallen, wisst ihr gleich, ist das Ende da. Ja. Aber wann? Wann die Bedrängnis kommt und die Sterne vom Himmel fallen, weiß niemand. Hauptsache ist, die Menschen werden so lange leben. Und selbst die Menschen, die heute leben, werden dabei sein.
Witzig, oder? Und dann ist es so, dieser lange, lange Monolog, den Lukas da, Lukas schon wieder, was ist denn da los? Jesus, raushaut.
Ich bin in deinem Kopf.
Ja.
Ein Gatte hier.
Den langen Monolog, den Jesus da raushaut, beendet er mit, boah, aber eigentlich ist keiner so richtig. Ist schon wieder so eine weirde Situation, in der ich Jesus so schätzen weiß, dass er so ein Freak ist.
Ja.
Ist krasser.
Ja, aber wenn du jetzt natürlich Matthäus 24 liest, dann hast du da noch viel mehr Stoff.
Ja.
Ja, dann hast du da viel mehr auch zum Thema Gericht. Was ist eigentlich das Gericht? Das müssen wir jetzt sagen, so entweder wir suchen das in unserer Sonderfolgenliste irgendwie raus oder wir machen das Matthäus-Evangelium, weil es hier nicht die Hauptrolle spielt. Hier ist nur klar, dass es ein Gericht geben wird und das wird nicht deswegen klar, weil Jesus das bei Markus ausführlich sagt, sondern es wird klar, weil Jesus Jesaja zitiert. Ja, und Daniel. Und damit wird auch klar, dass Jesus Jude ist und voll darin lebt und das Wort Gottes ernst nimmt und bestätigt. Ja, und nicht sagt, jetzt kommt was Neues, dass es damit nichts mehr zu tun hat. Aber auf dieser Basis ja, kann man hier jetzt nicht so viel davon auseinandernehmen. Man könnte jetzt natürlich im Alten Testament so ein bisschen dazu machen. Das lassen wir an dieser Stelle aber mal bei dem, was wir jetzt gemacht haben. Was man zusammenfassend sagen kann, ist, es gibt ein Ende der Welt. Und Jesus betont es auch, dass es das geben wird. Ob dir das jetzt nun total bewusst ist, wie Simon, oder so latent bewusst wie Lukas, der es zwar irgendwie weiß, aber auch immer wieder hören muss. Ja, dieses Ende der Welt ist ein Ende, dass dieses Geschlecht ja, nochmal teuer zu stehen kommen wird. Und die Frage, die das aufmacht und die wir, finde ich, Richtung Ende des Evangeliums betrachten müssen, ist, worum geht's Gott eigentlich? Ja, will er die Leute platt sehen? Will er sich rächen dafür, dass sie seinen Sohn am Ende umbringen? Will er sich rächen dafür, dass die Weinberg-Pächter jetzt glauben, dass sie ihn losgeworden sind? So, kriegen alle Derbe eingeschenkt, bedeutet Gericht, dass alles vernichtet wird und irgendwelche auserwählten Spackos irgendwie die Weltherrschaft übernehmen und glücklich sein können, weil sie irgendwie das Richtige losgezogen haben und im richtigen Teil der Welt gelebt haben. Was hat Gott eigentlich vor? So, weil das ist ja nicht die Message der Liebe Gottes, die wir mit uns herumtragen, so die für uns das Zentrum ist und die Gnade und so weiter und so fort, sondern das hier ist die harte Keule des Gerichts. Habe ich dich gerade in Schlaf gesungen?
Nee.
Bist du am Ende?
Ich, ja.
Alles hat ein Ende, auch Simons Aufmerksamkeitsspanne.
Ich frage mich, wann Jesus endlich fertig ist. Ich fühle mich wie die Jünger. Ja? Ihr habt es jetzt verstanden. Danke. Okay, hätte okay. Keiner die Frage gestellt, denkt man sich manchmal.
Okay, jetzt frage ich mich wieder, ob du wieder dich versprochen hast, wann Jesus endlich fertig ist oder ob du meintest, wann Lukas endlich fertig ist.
Nee, hab ich Lukas gesagt?
Nein, du hast Jesus gesagt.
Ich habe Jesus gesagt. Ist der Jesus endlich fertig? Das sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Ja, genau. Jesus macht sich hier sehr klein. Er sagt, selbst der Sohn weiß nicht, wann es soweit ist. Auch die Engel wissen es nicht. Für diese Folge ist tatsächlich die Erlösung zu finden. Und die kommt durch
das Ende.
Aber manchmal muss man auch einfach mit der Tür ins Haus fallen. Ja, steady bedeutet stetig gute Leistung abzuliefern. Und das ist genau, was unser Tonboy Jones macht. Ja? Und wir stehen steady für harten Bartwuchs, selbst wenn er schillert, wie an diesem Tag. Und wenn du auch steady bist, dann supporte offenbart auf steady. Ja? Oh, sehr schöne Nase, Simon. Sieht gerade irgendwie aus wie ein Mäuschen, nicht wie ein Einhorn. Bart.
Bitte zurück zum Thema. Lass dich bitte nicht ablenken.
Ja, genau. Also, Leute, bleibt steady und wenn ihr Bock habt, dann benutzt Bartöl und
möge die Bärtigkeit mit euch sein.
Bleibt bärtig.